disembodied. RevLab. Ein Festival für die Stille. 5 Tage lang mit über 50 Workshops mitten in der Stadt Zürich. Stilles Zürich nennt es sich. Und mit dabei bzw. im Vorstand ist Katrin Remat. Sie ist reformierte Pfarrerin an der Predigerkirche, ebenfalls in der Stadt Zürich, und seit über 30 Jahren Yogini. Mit ihr spreche ich über ihre Einsichten aus der Stille, aus dem Körper und möchte gleich zu Beginn wissen, das Festival will Begegnungen mit der Stille ermöglichen. Aber wie denn? Ganz kurz nur, ich bin Lila Sutter, Holy Embodied ist mein Baby seit 2020. Ich bin Theologin, Radiojournalistin und Energieheilerin. Schön, sind ihr wieder mit dabei. Okay, wie macht ihr denn das? Stellt ihr so 5 Tage lang einfach die Stadt ab oder was ist da die Herangehensweise?
Also unsere künstlerische Leiterin, die Tanja Gentina, die macht das ja nicht zum ersten Mal, sondern hat schon sehr viel Erfahrung. Und die Webseite, das Stille Zürich, das gibt es immer. Aber das Festival ist eigentlich eine Kulmination, das alle 2 oder 3 Jahre stattfindet, wo wir in einem Vorstand mit einem Team, mit ihr zusammentragen, wie kann Stille so dicht erfahren werden. Und es ist eine Einladung, die Stille wahrzunehmen als eine ganz wesentliche Komponente, die das Leben schöner, stärker, tiefer, wirklicher macht, vielleicht auch sozialer.
Und hoffentlich friedvoller.
Ja, hoffentlich, also, ja.
Wenn ich da mein kleines Gebet noch reinsprechen darf.
Ja.
Und ich habe gesehen, es gibt eine Unzahl von Workshops, es sind über 50 Angebote, die ihr da zusammengetragen habt, irgendwie vom indisch-veganen Tempelkochen über Soundinstallationen zu, man kann in der Wasserkirche schlafen. Also ich bin schon total Fan und fasziniert und möchte unbedingt kommen und alles machen.
Ja, genau, und das geht natürlich nicht. Also ich wollte das letztes Mal auch, beim letzten Mal war ich zum ersten Mal ganz dabei und dann bin ich aber eigentlich fast immer in der Wasserkirche bei den Bäumen gewesen. Und habe dort mitgezeichnet und mitgemacht, weil man kann nicht alles. Aber da wir ja alle so verschiedene Menschen sind, ist es doch auch sehr sinnvoll für eine Stadt wie Zürich, das so zu machen, dass eben nicht alle alles besuchen können, sondern ich eingeladen bin, das zu besuchen, was für mich passt. Ja. Dass ich, wenn ich das Programm lese, mir überlege, wo bin ich angesprochen? Und ja, es ist halt nie alles möglich, ja.
Nein, nein. Aber was sind so die Erfahrungen von den letzten Festivals? Kamen da viele Menschen? Oder
ja, es kamen viele Menschen.
Sind alle so begeistert wie ich?
Es war auch letztes Mal wirklich super gut. Es waren eigentlich alles begeisterte Leute. Aber durch die gemeinsame Stille wird das Ganze natürlich irgendwie auf eine schöne Art auch ein bisschen gedämpft. Also es ist dann nicht so die Begeisterung, die irgendwie einen umhaut, sondern es ist mehr eine Art gesteigerte Achtsamkeit im Umgang miteinander, ein vielleicht freundliches Einandersehen und nicht einander irgendwie mit Worten eindecken, sodass das Gegenüber vielleicht gar nicht nur glücklich ist über die vielen Worte. Also das Interesse ist groß. Ich denke, dass es wirklich zu einem achtsamen Miteinander beiträgt und das ist natürlich schon auch ein bisschen pazifistisch, ja.
Und die Sehnsucht nach der Stille, die Sehnsucht nach der echten Ruhe oder nach dem eben dem achtsamen Umgang miteinander, die scheint mir mega groß zu sein. Am Anfang Jahr 2026, ich glaube mehr denn je.
Ich glaube mehr denn je ist das das Üben und vielleicht ist auch deswegen gut, dass es so viele verschiedene Veranstaltungen gibt, dass so viele verschiedene Traditionen die Stille kennen und auf ihre eigene Weise irgendwie anbieten, üben, weil wir natürlich das in einer großen Diversity machen. Es geht nicht einfach in eine Schublade. Die Stille gehört nicht irgendeiner Tradition oder einer Nation oder einer Denk- oder Glaubensrichtung. Stille transzendiert das, was wir jetzt nur kognitiv miteinander teilen.
Eben, es ist nicht das Festival Stilles Zürich der reformierten Kirche, sondern es ist interreligiös.
Sage ich ja, es ist interreligiös. Ja, es gibt mehrere interreligiöse Sachen drin. Und es sind eigentlich auch einige mit dabei, die sich selber nicht als religiös im Vordergrund jetzt identifizieren würden. Also es ist ein säkulares Festival mit ziemlich viel landeskirchlicher Unterstützung. Also womit dann die Religion auf jeden Fall schon drin ist. Aber es ist heute eben nicht so ganz einfach mit dem Religionsbegriff.
Ja.
Also als ich an der Uni war, da konnte ich irgendwie wählen aus 600 Religionsbegriffen und über 2 davon konnte ich mich prüfen lassen. Haha, was ist Religion?
Ja. Ja gut, ja. Vielleicht lassen wir das für eine andere Folge. Aber du bietest am Festival den Workshop an oder die Option, religiöse Körpersprache zu erleben. Und dort spielt der Körper, wie auch bei anderen Angeboten, ganz direkt eine zentrale Rolle. Magst du mir da etwas darüber erzählen?
Also auch für Reformierte ist es ja relativ einsichtig, dass unser Leben mit dem Atem zusammenhängt und dass der Atem uns hilft, dass wir uns spüren als Körper, im Körper, mit dem Körper. Und darauf Acht zu geben, ist etwas Wunderbares. Und ich hätte nicht Theologie studieren können, wenn ich nicht immer auch schön brav in meine Yogastunden gegangen wäre. Weil das half, das viele Denken auch im Körper wahrzunehmen, mit Übungen, mit Strecken und Dehnen und so zu üben. Mhm. Und jetzt sind wir einfach eine interessante Gruppe. Wir haben eine katholische Körpertherapeutin dabei, die auch richtig geübt ist, darin Gebete mit dem Körper zu sprechen, die uns einführen wird. Es kommt ein orthodoxer Priester dazu, der uns etwas über die Rolle und die Bedeutung des Körpers in der orthodoxen Tradition zeigen oder erklären wird. Und es kommt auch der Thomas Lemper, der buddhistisch ist. Und so hoffen wir, dass wir eigentlich miteinander einen Workshop machen können, wo wir merken, dass verschiedene Zugänge in den Körper besser zu fühlen, in den Körper zu kommen, über verschiedene Wege möglich ist. Und das heißt jetzt nicht gerade, dass sich alles dann mischt und nichts mehr erkennbar ist, sondern dass wir voneinander lernen. Wenn wir nur schon die Grußformen anschauen der verschiedenen Religionen oder Nationen, dann kommt schon ganz viel Körper mit der Hand aufs Herz oder mit einer Namaste-Haltung oder mit einem Händedruck oder mit dem Winken oder auch mit überhaupt die Körperhaltung, wenn wir miteinander sitzen oder die Weise, wie wir einander anschauen, der Blickkontakt oder Nicht-Blickkontakt, miteinander sprechen über Dritte. Das gibt es ja alles. Und uns ging es darum, mit unserem Workshop für diese Phänomene Raum zu schaffen.
Ja, und vielleicht auch ein Bewusstsein, wie stark der Körper halt wie so oder so immer mit dabei ist. Eben, wenn es um Religion geht, wenn es um Alltag, also ich meine, ja, da leben wir.
Ja.
Oder da geschieht das Leben. Ja. Ich mag, wie du sagst, du hast nur Theologie studieren können, weil du auch deine Yoga-Praxis hattest. Also so dieses, ich kann das mega gut nachvollziehen, das ging mir vielleicht sehr ähnlich. Oder so, ich habe lange nur so als Kopf existiert und dann irgendwann entdeckt, dank dem Yoga, Moment mal schnell, da hat es ja noch viel mehr.
Genau, da ist ja noch ein bisschen was dabei.
Ja. Und dann auch diese unglaubliche Erleichterung, finde ich. Und ich weiß nicht, ob das Teil ist von jetzt auch vom Festival oder vom Workshop Religiöse Körpersprache, aber auch die Erleichterung, so dieses simple im Körper erleben, ohne ständig noch diese Umwege in den Gedanken irgendwie zusammenmachen zu müssen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also etwas ich finde, dass ich erlebe das als sehr anstrengend, wenn ich ständig noch mit dem Kopf irgendwie meinen Kommentar dazu erzählen muss. Ja, also ich muss ja nicht, aber... Ja.
Ich finde es sehr anstrengend, wenn ich mit dem Kopf quasi alles steuern muss. Ich glaube, eigentlich ist der Kopf nicht wirklich das Steuerungsinstrument, sondern das, mir geht es besser, wenn es der Körper ist. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich vielleicht die Schultern noch ein bisschen fallen lassen könnte oder die Knie ein bisschen weniger durchstrecken muss, ein bisschen lockerer sein könnte, weil das auch den Gedankenfluss wie ganz anders fließen lässt. Mhm. Also das angestrengte Konzentrieren, wenn ich jetzt noch was muss und so ganz genau. Aber das ist schon auch ein Ringen um Denkweisen. Also da habe ich ehrlich gesagt auch ungelöste Fragen, die ich mit mir trage. Was für Denkarten sind denn sinnvoll? Was hilft mit dem gut miteinander arbeiten? Wann ist es hilfreich, ganz klare Strukturen zu haben?
Ja.
Und wo ist es auch einfach hinderlich, mit diesen klaren Strukturen irgendwie Gewalt anzuwenden? Weil das Leben selbst viel organischer ist und viel weicher und nicht so, eben nicht in Schubladen und Strukturen eingesperrt werden kann. Also ja, da ist schon im Kopf etwas, was mit dem Körper und seiner Haltung quasi direkt korrespondiert auch.
Wenn du das so sagst, dann kommt mir vom Yoga, ich habe da diverse Ausbildungen auch gemacht, kommt mir in den Sinn dieses Rita, die natürliche Ordnung vom Chaos.
Ja.
Ein Sanskrit-Begriff. Das Leben ist organisch, es ist auch chaotisch, aber es gibt irgendwie eine Struktur. Es scheint irgendwas wie eine Ordnung zu geben, die ich aber nicht über meinen Effort, über meine Anstrengung mit meinem Geist herstellen muss, sondern die schon da ist. Und wie du sagst, die auch, das kann auch mega hilfreich sein. Also wenn wir jetzt nicht gesagt hätten, wir treffen uns um 11, um dieses Gespräch aufzunehmen, was ja eine klare Struktur ist, wäre es ein bisschen schwierig. Wir hätten uns vielleicht schon irgendwann getroffen und es wäre vielleicht was entstanden. Aber
Genau, und das ist also irgendwie wirklich so ein, es gibt verschiedene Denkweisen. Mhm. Ich bin eigentlich ganz ordentlich, ich mag Ordnung. Aber tatsächlich sind die Ordnungen viel größer als ich.
Ja.
Und das muss ich dann auch irgendwie immer wieder mal eingestehen.
Ja.
Dass gar nicht ich einfach die Pläne mache, sondern ich mich auch an den Möglichkeiten des Tages orientieren kann, der nicht nur durch meine Agenda bestimmt ist, obwohl ich schon in meiner Agenda die Punkte fixiere, 11 Uhr, H50, schön, und ich habe es geschafft, ich war pünktlich da, ich freue mich, dass sich an Strukturen halten können hat, auch was mit dem Selbstwert irgendwie zu tun. Dass es wahrscheinlich erfreulich ist, wenn es gelingt, Pläne zu machen, um die zu realisieren. Aber Leben selbst geht über das alles hinaus.
Ja. Klar.
Und, also, da spielt der Körper mit. Und ich glaube, der hilft auch, das zu verarbeiten, was nicht gelingt.
Inwiefern?
Insofern, als dass er einfach mithilft, das zu verarbeiten, was sich ereignet. Dass ich ganz mit dem Körper in meinem Leben stehe. Und dadurch, dass ich mich bewege, wie ich mich bewege, wie oft ich mich bewege. Es gibt tolle Übungen, zum Beispiel im Yoga, übe ich das mit diesem Stiram Sukham, fest und angenehm zugleich. Und dann gehe ich in eine Übung und ich gehe ein bisschen an die Grenze und das Knie zittert ein bisschen, aber nur ein bisschen, weil ich spüre dann, hier ist meine Grenze, ich muss jetzt da nicht drüber, ich will keine Gewalt anwenden, aber wenn ich doch ab und zu so stehe, dann macht das was mit mir und dann werde ich fester und angenehmer.
Mhm.
Also ja, ich finde schon, dass die Hinwendung zum Körper eine Methode ist, das nicht ganz Verständliche, das kognitiv nicht Auflösbare im Leben atmen zu lassen, es zu bewegen, es mitzunehmen, so wie es als Hilfe anzuschauen, ungeklärte, ungelöste Fragen und Probleme mitzunehmen, sie auch zu konzentrieren, auch loszulassen.
War das dir immer schon so klar oder durftest du auch ein paar Schlenker machen, um zu diesen Einsichten zu kommen? Oder
ich habe viele Schlenker gemacht. ich bin ja schon 55. Ich habe viele Schlenker, ich habe ein bewegtes Leben und ganz sicher nicht eins ohne Krisen. Aber dass Körper und Geist zusammengehören, das war mir immer klar, ja. Wow. Das habe ich gelernt als Kind. Einfach irgendwie im Garten, ja. Mit dem Pferd vis-à-vis, mit den Haustieren, mit Hunden. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich war im Wald. Mhm. Irgendwie, ja, ich habe einen Zugang zum Leben, der hat etwas mit dem Körpersein zu tun. Und das ist zwar mein Körper, aber nicht nur mein Körper, weil ich bin durchlässig. Die Schlenker sind natürlich dann vielfältig, gut einschätzen können, was kann ich nicht, ist gar nicht einfach. Ich bin auch nicht irgendwie am Ende jetzt schon, sondern ich bin immer noch auf einem Weg, in einem Prozess. Aber Körper ist nicht nur ich, also das ist auch irgendwie auch alles um mich. Das ist auch, wo ich jetzt bin, das sind da diese lustigen
Akustik-Dinge,
oder das Holz, das da ist. Und also es ist immer das Ganze. Und wir sind ja auch von der Haut her sind wir durchlässig. Ich habe einmal in einem Philosophiestudium darüber auch geschrieben. Ich habe mich schon damit theoretisch beschäftigt. Ich habe geübt, darüber zu sprechen. Oder es zu versuchen, es zu formulieren, wie es zusammenhängt. Diese Durchlässigkeit vom Menschsein und dieses in der Welt sein, mit der Welt sein, das Gegenüber oder das Ich und Du, das ist auch in vielen Traditionen sehr wichtig. Im Indischen zum Beispiel ist diese Frage nach dem Selbst eine große Frage oder auch in anderen Traditionen. Mhm. Und dort kommt die Antwort mit dem, dort wo dir dieses Das bist Du begegnet. Das hat viel mit Spiegelung und mit Resonanz zu tun und eben mit Verbundenheit. Mhm. Ich glaube, es ist immer gut zu üben, bei sich zu sein, aber nicht abgeschlossen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Oder? Und ich find's mega wertvoll, dass du das so ganz genau irgendwie beschreiben kannst. Eben du sagst, dass es geübt, darüber zu sprechen. Dieses, okay, wieso bei dir selber anfangen, im eigenen Körper, aber es geht dann darüber hinaus. Also es ist wie, ich erlebe das oft so, als meine Aufmerksamkeit oder mein Bewusstsein fällt in meinen Körper, fällt in den Moment. Und es gibt dann aber wie so ein durch mich hindurchfallen, einfach eben in den Moment, in die Welt, in den Raum, was auch immer jetzt gerade in diesem Moment da ist, sodass es eben nicht in diesem Nabelschau, ich bleibt, oder so das nach innen kommen. Mhm.
Also ich habe oft erlebt, oder ich erlebe es auch jetzt noch manchmal, dass wenn mich etwas oder jemand berührt, ich mich dann so wie ganz vergesse oder vielleicht auch gar nicht mehr selber spüre. Und das ist für mich eine gute Übung, zu versuchen, mich selber immer noch zu spüren, obwohl ich ein Gegenüber habe, das wahrzunehmen und zu spüren, ganz stark ist. Und da ereignet sich etwas und das ist auf jeden Fall auch körperlich. Ich glaube, man kann gar nie genug üben, weil ich bin nie ganz bewusst da. Das Bewusstsein kann ich ein bisschen lenken und annehmen, aber um den ganzen Körper ganz gut zu spüren, brauche ich eine Achtsamkeit, die ich nicht alle meine wachen Stunden wirklich habe. Ich bin immer froh, wenn ich es merke oder wenn ich zum Beispiel den Bauch spüre.
Ja.
Oder auch spüre, wo ich den Körper übergangen habe, weil der macht das relativ lang mit. Das ist schon auch interessant, dass der Körper sich so wie übergehen lässt. Obwohl es dann gar nicht so gut ist, vielleicht auch nicht für die Gedanken.
Ja. Und du sagst, für dich war so dieses Ungetrennte oder die Verbundenheit von Körper, Leib, Seele immer schon so klar. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du machst Yoga seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Vielen Jahren. Einigen Jahren.
Seit 37 Jahren.
Voilà. Und so
meine erste Yoga-Lehrerin war wirklich ein Glücksfall. Ich war damals eine Pflegende noch. Sie, die Frau des Sozialarbeiters. Und wir haben dann eine Yoga-Gruppe gegründet für Menschen, die psychisch starke Probleme haben, chronische Probleme. Wir wurden sogar bei Promente Sana eingeladen. Und so wusste ich natürlich schon am Anfang des Studiums, wie wichtig das ist. Oder was eigentlich eine gewisse Aufmerksamkeit für den Körper ohne Gewalt, ohne Druck, ohne Zwang lösen kann oder ermöglichen kann, dass es möglich ist, sich zu beruhigen mit Atemübungen, dass es nicht immer gleich ein Valium braucht.
Eben, du warst nicht einfach bloß Pflegende, du warst Pflegende in der Psychiatrie,
Pflegefachfrau, also, Psychiatrie, 12 Jahre, die letzten 3 Jahre in einem Ambulatorium. Und ich bin dann von dort ins Theologiestudium, weil ich durch diese Zustände von vielen Menschen auch nochmal anders darauf aufmerksam gemacht wurde, wie wichtig die Gottesfrage ist, wie viel es bedeutet, einen Glauben zu haben oder mit einer Prägung umzugehen, wie viele Menschen auch zum Teil erschreckende Prägungen haben. Oder dass es nicht so einfach ist, die Religion zu wechseln. Ich bin ganz für Religionsfreiheit, aber trotzdem kann man es nicht unterschätzen. Also weil die Prägung ist eben doch eine Prägung, auch wenn sie vielleicht keine schöne Prägung ist. Ja, so hat es auch irgendwie was mit Versöhnungsarbeit zu tun oder eben mit Aushalten. Da bin ich wieder wie bei diesem Knie, das zittert, oder? Das ist ein bisschen aushalten. Wie weit kann ich irgendwo hinschauen oder wo muss ich wegschauen? Oder wie, was hilft denn, damit umzugehen? Mit etwas, was an eine Grenze führt oder geführt hat.
Wie meinst du das, wie weit kann ich da hinschauen?
Zum Beispiel zu Erfahrungen, die schwer waren im Umgang mit jetzt der Wirklichkeitswahrnehmung. Ich war in der Psychiatrie, weil Psyche heißt Seele und die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist keine einfache Sache, weil es gibt keine objektive Darstellung von Wirklichkeit, die für uns alle zu jeder Zeit oder auch nur für einen bestimmten Ort gleich ist. Im Gegenteil, es ist umgekehrt. Wir haben ganz subjektive Wahrnehmungen von Wirklichkeit. Und einander so zu begegnen, dass du sein kannst, wer du bist und es vielleicht ganz anders siehst als ich. Und trotzdem sprechen wir zusammen. Oder versuchen herauszufinden, was wir meinen, wenn wir Tisch sagen.
Und du meinst, es gibt wie so eine, es gibt eine Grenze auch dort, so beim Hinschauen, eben auf die schwierigen Dinge, wo klar wird, okay, jetzt ist es nicht mehr hilfreich, da noch weiter
reinzuschauen. Jetzt ist es nicht hilfreich. Oder auch selber lernen zu spüren, es ist für mich gut, dorthin zu schauen oder nicht. Wird die Angst kleiner dadurch, dass ich sie gut kenne? Oder wird sie größer, wenn ich da hineingehe? Das ist eine offene Frage. Und auch nicht nur für mich. Und die Beantwortung dieser Frage, denke ich, die muss subjektiv sein. Und das bedeutet eben, sich spüren, etwas oder jemanden an sich heranlassen, Grenzen machen und sagen, stopp.
Es ist mega spannend, oder so in dieser Verbundenheit, in diesem, ich würde dem sagen, nicht getrennt sein. Ich bin sehr stark zu Hause im non-dualen Erleben. So. Und was du sagst, klingt nach dem. Vielleicht höre ich das einfach also so, wie ich es hören will.
Ja gut, ich bin jetzt ein bisschen ein Yoga-Fan. Nein, es ist schon schön, so sagt das Non-Duale, weil als ich mit dem Yoga angefangen habe, habe ich ein Büchlein bekommen von Shankara, das Kleinod der Unterscheidung. Das ist ein altes indisches System der Nicht-Dualität. Und die Dualität ist nicht einfach weg.
Genau.
Aber sie ist nicht alles. Oder sie ist nicht allein.
Ja.
Und das gibt nachher diese interessanten Verhältnisbestimmungen von ja, Tag und Nacht, könnte man sagen, ist dual. Aber im Grunde ist immer ein bisschen Dämmerung. Die wirklich ganz, ganz schwarze und ganz gleißend helle Zeit ist nicht der ganze Tag oder die ganze Nacht, sondern ja, es sind immer so Verhältnisse, es ist eigentlich immer in Bewegung. Ja. Und ob ich es jetzt einschätze, also es ist jetzt schon hell oder es ist immer noch dunkel, das ist auch wieder so eine Wahrnehmungsfrage. Mhm. Und das finde ich interessant, darüber nachzudenken, darüber im Austausch zu sein.
Das ist super spannend.
Ja.
Eben auch so im nicht in diesem Fluiden drin dann doch zu merken, okay, und das ist aber dann meine, da ist eine Grenze, was auch gesund,
genau,
ist, irgendwie, dann doch, oder?
Also genau,
das ist auch wichtig und nicht, du hast vorhin gesagt, ja, der Körper, der lässt sich so leicht übergehen, ja, voll. Und es ist eine mega, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt Aufgabe sagen soll, wahrscheinlich nicht, das klingt zu hart.
Ich würde sagen Einladung.
Einladung.
Also ich erlebe es als Einladung, genau, weil er verzeiht es mir auch immer wieder, wenn ich ihn doch übergehe. Aber ich weiß ganz genau, jetzt inzwischen, du hast mal gefragt, ob ich das immer schon wusste, nein, ja, gar nicht.
Ja.
Also ich merke es im Laufe des Lebens besser, dass je mehr ich die Einladung auch annehme oder Kräfte bekomme oder Möglichkeiten bekomme, gut zu spüren, wie es mir geht, wo ich bin, ob es für mich zu hell oder zu dunkel ist. Und nicht für irgendjemanden, ja, der jetzt sagt, es ist hell oder dunkel.
Ja.
Dann bin ich auch angenehmer für die anderen.
Ja.
Weil für andere ist es ein Stück Vertrauen. Ja, es stärkt, glaube ich, das Vertrauen, wenn wir uns wagen können zu sagen, es blendet oder es macht mir Angst oder es ist schwer für mich. Und wenn wir das nicht sagen können, dann wird es schwieriger, ja. Oder nicht, keinen Raum haben für die Bedenken.
Und ich glaube, wenn es so, gerade wenn es um Beziehung oder um ein Miteinander geht, ist es unendlich wichtig, dass ich wieder auf Vertrauen kann, dass ich wissen kann, okay, du sagst schon, wenn es jetzt dir, genau, zu hell ist.
Genau.
Ich muss nicht auch noch so ein bisschen dich im Blick haben. Es reicht, wenn ich wirklich hier bin,
ja,
in diesem Körper.
Genau.
So, in diesem Energiefeld, ja, passt da.
Genau. Genau. Wenn ich mich spüre, dann habe ich schon einen wesentlichen Anteil daran geleistet, dass eine Begegnung gelingen kann. Mhm. Weil wenn ich mich nicht spüre und nur das Gegenüber spüre, dann ist es ein bisschen heikel, weil ich mich vielleicht verliere oder nicht Boden unter den Füßen habe. Ich mag Boden. Also das ist ja auch dann wieder so eine Frage, ob wir luftige Menschen sind oder geerdet oder wie, oder feurige Menschen oder wie wir veranlagt sind und wie wir diese Anlagen, ja, die wir in uns haben, pflegen. Also es machen nicht alle Leute Yoga, aber so Grundenergien oder die Vielfalt überhaupt, mhm, von Stimmungen und Kräften, die gut im eigenen Leben kennenzulernen, das hilft den Beziehungen.
Ja.
Und das ist nicht Ego-Schau, das ist nicht Nabelschau, genau, genau, wirklich nicht.
Nein, nein, eben.
Das ist also eigentlich Dienst am Gesamten, weil ich, wenn ich versuche, mich kennenzulernen und gut zu kennen, auch besser einschätzen kann, ob mein Gegenüber von mir etwas bekommen kann oder ob ich eine Idee hätte, wenn jemand mich etwas fragt, mhm, oder etwas tun kann. Mhm.
Es ist ja ein bisschen, wenn ich mich in dir verliere, dann bin ich ja gar nicht da. Also dann kannst du, dann gibt es ja gar nichts, was da wäre, was in Beziehung treten könnte.
Genau.
Was
ich
meine?
Ja.
Also dann,
ja,
es fehlt ja dann so der, ja, es ist ein leerer Platz irgendwie. Ja. Also leer, nicht auf eine angenehme oder schöne Art und Weise, sondern eben so, da ist niemand zu Hause. Ein bisschen weird.
Genau, also es ist dann recht schwindlig und dann spürt man eigentlich gar nicht. Ich,
ja,
mag eigentlich sehr gerne, wenn ich mein Gegenüber spüre.
Ja.
Und nicht nur denke oder sehe. Oder also sehen ist natürlich auch schon spüren, die ganzen Sinne, das Ganze, mhm, wie wir, mhm, miteinander einander wahrnehmen als Menschen.
Das ist wie, also, was du sagst, erinnert mich auch daran, oder klingt für mich auch so danach, ja, keine Angst davor haben zu müssen oder keine Angst davor zu haben, einfach ich zu sein.
Genau. Und
einfach du zu sein.
Einfach ich zu sein und hinzuschauen, so gut es geht. Und das Gegenüber kann auch völlig anders sein. Und dann hat es aber was mit meinem Schatten zu tun, was es mit mir macht oder mit meiner Prägung. Mhm. Also das Gegenüber, das ich irgendwie, das mich erschreckt oder wo ich, das hat eigentlich was mit mir zu tun. Im Shankara gibt es ein Wort, das heißt, vergeht die Luft, wenn der Krug zerbricht, der sie enthielt. Und das ist so ein Wort, das ich gern habe, um diese Unfassbarkeit des Wesentlichen zu erinnern. Mhm. Und das passt für mich auch gut in ein christliches Gottesbild mit dem Wind, der weht, wo er will, oder dem Körper als Tempel.
Du meinst, dass es letztlich einfach unverfügbar bleibt?
Es ist nicht verfügbar, ob ich die Einladung, meine heutigen Übungen zu machen, annehmen kann oder ob etwas anderes gerade wichtiger war. Mhm. Aber es lohnt sich, darauf zu achten. Und ich glaube auch auszutauschen mit Freundinnen, Freunden, nahestehenden Menschen, wie sie es machen. Ich finde, ich habe immer sehr viel von anderen gelernt.
Ja.
Obwohl ich doch mich selber blieb. Manchmal gern, manchmal weniger gern.
Ja. Ja, es ist auch super verlockend, dass ich irgendwo ein bisschen...
Ich möchte sein wie, oder? Ich habe schon so Vorbilder auch, aber eigentlich hat das nie geklappt. Also es ist einfach der eigene Weg.
Aber es gefällt mir, wie du die Gemeinschaft jetzt reinbringst und sagst, das ist mega wichtig, weil alleine irgendwie, hey, vergiss es. Also,
genau, vergiss es, alleine geht's nicht.
Ich brauche diese... Inspiration jetzt auch in unserem Gespräch. Das ist Nahrung.
Ja.
Das ist so gut. Das ist ja. So, oh ja, stimmt. Okay, doch so. Doch, doch. Ja, immer wieder so diesen, die Freude auch zu nähren, die Freude daran, im Moment zu sein, die Freude bei mir zu sein, die Freude, den Körper wahrzunehmen. Oder es ist ja nicht ein mühsames irgendwie Abrackern.
Nein, überhaupt nicht. Es ist eigentlich wirklich das Leben, eben das Atmen, das Dasein, das irgendwie. Und im Kontakt wird es stärker. Ich finde, in der Verbundenheit wird es stärker. Ja. Und das betrifft auch andere Menschen. Mhm. Also, aber es betrifft auch die Natur überhaupt. Also Körper. Also vielleicht wäre es auch schlau zu sagen Schöpfung.
Das weil könnten wir schon sagen.
Also ich kann sagen Schöpfung, weil ich ein Geschöpf bin und mit der Schöpfung so verbunden bin und meine Rolle in der Schöpfung zu verstehen, eine andauernde Herausforderung ist. Also tun und lassen. Was soll ich tun, was soll ich lassen? Wie viel Aktivität tut mir gut oder anderen? Wie viel Kontemplation ist hilfreich?
Und wo wird es hinderlich? Wird das kann es, ja auch sein. Ja,
kann also, auch sein, ja genau. Ja. Also.
Darf ich dich vielleicht als letzte Frage noch fragen, wie eben, apropos Kontemplation, wie sieht denn dein Üben jetzt aus?
Mein Üben?
Ja. Oder deine Praxis? Oder nennst du das gar nicht mehr so?
Doch. Mein Üben. Ich zähle meine Schritte.
Wow. Und also so 1, 2, 3?
Nein, das macht das Handy.
Okay.
Mein Handy zählt die Schritte und ich kontrolliere es.
Wow.
Und ich habe 1 bis 3 Yogastunden pro Woche, verschiedene Stile, eher sanfte. Also ich mache vor allem Entspannungsübungen. Ich ringe ein bisschen mit dem Krafttraining. Es wäre gut für mich, ich würde mehr Kraft trainieren, aber ich habe ein bisschen nicht so Freude daran, so ehrgeizig zu sein mit dem Körper. Aber ich übe immer. Ich werde Februar, März Exerzitien im Alltag machen, mit einer ökumenischen Gruppe. Ich habe sehr gerne Exerzitien. Ich habe auch viele Exerzitien machen dürfen, über die Theologie, über einen Sabbatical. Ja, das sind sehr gute Übungen, wo Text und Stille und Meditation sich verbinden. Im Sommer schwimme ich ganz regelmäßig, wenn möglich täglich,
wow,
in der Limmat. Das tut mir sehr gut, wenn ich das mache.
Ja.
Aber ich gehe natürlich nicht baden, ich gehe einfach schnell schwimmen. Aber ja, dann bin ich besser im Körper,
ja,
inkarniert, verankert. Ich spüre ihn dann und dann kann ich mich auch besser konzentrieren und, mhm, da sein für andere Sachen.
Macht das auch deinen Zugang zur Stille dann einfacher? Also wenn wie so die Bewegung der Körper auch dabei ist?
Das macht es einfacher, ja, weil wenn ich ihn spüre, kann ich ihn besser stillhalten. Ja, und natürlich, ich habe Tagzeitengebete, mhm, an der Predigerkirche, zum Teil mit dem Stadtkloster, zum Teil auch einfach selber, ja. Aber es ist bei mir immer ein bisschen in Bewegung. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache es seit so und so vielen Monaten oder sogar Jahren immer genau gleich.
Ja, ja, ja.
Aber das Üben mit dem Körper und dem Geist ist immer präsent. Im Gebet, in der Turnübung, im Garten. Ja, also Gartenarbeit, finde ich auch, ist hervorragend, um in den Körper zu kommen und auch, ja, den Geist, die Gedanken zu klären.
Mhm, absolut. Sehr, ja, schön. Danke vielmals.
Ja, bitte. Danke dir, es ist interessant zu sprechen.
Stilles Zürich findet vom 25. Februar bis am 1. März in Zürich statt. Mehr Infos und das ganze Programm findet ihr auf der Website stilles-zuerich.ch. Das war Katrin Remmert, Pfarrerin an der Predigerkirche, im Gespräch mit mir, Lira Sutter. Wenn ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmt, um Holy Embodied eine Bewertung abzugeben, dem Podcast, der den Körper so ins Zentrum der Spiritualität stellt, wenn ihr uns eine Bewertung abgebt, wäre das mega und es hilft anderen Menschen, diesen Podcast ebenfalls zu finden. Danke, danke, danke und merci auch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann wieder mit Sarah Staub. RefLab.